Hallo ihr Lieben, wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass Gott seinen Geist über seine Leute, die an Jesus glauben, ausgegossen hat. Gott möchte uns so nahe kommen, wie wir es gerade in dem Lied auch gesungen haben. Er möchte uns mit seinem Geist erfüllen, also näher geht's nicht. Er möchte uns ganz normale Menschen mit sich selbst erfüllen. Obwohl wir fehlerbehaftet sind, obwohl wir sündhaft sind, eigenwillig sind, obwohl wir sterbliche Wesen sind. Wir feiern heute Pfingsten. Und ich möchte trotzdem weitermachen mit der Predigtreihe zum Vater Unser. Denn die dritte Bitte im Vater Unser, dein Wille geschehe, diese Bitte passt eigentlich auch richtig gut zu Pfingsten. Und ich hoffe, dass das in der Predigt auch rüberkommt. Die ersten drei Bitten des Vaterunsers, die könnt ihr da hinten an der Wand sehen. Und die Bitte, dein Wille geschehe, die steht in Matthäus 6, Vers 10. Wenn jemand die Predigt nachhört und das nicht lesen kann, was an der Wand steht. Ich lese es nochmal kurz vor, da heißt es, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Darum geht es heute. Es ist im Grunde die Fortsetzung vom letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag, als ich ja über die zweite Bitte des Vaterunsers gepredigt habe, die Bitte, dein Reich komme. Da habe ich gesagt, dein Reich komme bedeutet eigentlich die Umkehrung des Sündenfalls, wo wir Menschen aus dem Paradies raus mussten, weil wir Gott nicht ernst genommen haben. Und die Bitte, dein Reich komme, das ist im Grunde die Bitte um die Wiederherstellung dessen, was zwischen uns und Gott in die Brüche gegangen ist. Die Umkehrung des Sündenfalls steckt auch drin in der Bitte des Vaterunsers, dein Wille geschehe. Denn genau das, was zum Sündenfall geführt hat und zum Verlust des Paradieses, war nämlich genau das, dass die Leute eben nicht gesagt haben, dein Wille geschehe, wir essen nicht von diesem Baum, sondern dass sie von dem Baum essen wollten, den Gott ihnen verboten hatte. Dein Wille geschehe. Misstrauen gegenüber Gott und seinem Willen, die Missachtung des Willens Gottes, Gott und seinen Willen nicht ernst nehmen, das hat zum Verlust des Paradieses geführt. Und ja, die Konsequenz aus dem Sündenfall, und oft ist uns es gar nicht so bewusst, das hat was mit uns gemacht, das hat uns verändert, da ist was passiert in uns Menschen. Das hat was mit unserem Wollen gemacht. Man könnte auch sagen, unsere menschliche DNA wurde dadurch in einer bestimmten Art und Weise geschädigt. Das ist im Grunde, wie wir in einer Familie ja auch aufwachsen und es ist einfach alles für uns erstmal normal. Und alles Seltsame und Schräge, was in der Familie auch vorhanden ist, in der wir aufwachsen, das fällt uns lange nicht auf. Und so wachsen wir in einer durch den Sündenfall geschädigten Welt auf. Und begreifen das erst gar nicht so richtig, das ist alles für uns normal, das gehört so. Und irgendwann wird uns dann bewusst, irgendwas stimmt hier vielleicht doch nicht auf dieser Erde, in diesem Leben. Und das hat eben auch was mit den Auswirkungen des Sündenfalls zu tun. Ich habe von jemandem aus unserer Gemeinde eine interessante Unterscheidung gehört. Derjenige hat gesagt, man muss unterscheiden den freien Willen vom Eigenwillen. Also, und derjenige hat es so verstanden, der freie Wille bedeutet, ich bin frei, das Richtige zu erkennen und es auch zu tun. Wir sind allerdings seit dem Sündenfall eben nicht mehr frei, das Gute, das Wahre, das Richtige zu erkennen und es dann auch zu tun. Und da ist dann eben das Problem mit dem Eigenwillen, dass wir halt eben gefangen sind im eigenen Wollen. Dass wir dann eben unseren Kopf durchsetzen müssen, vielleicht auf Biegen und Brechen, um unseren Willen zu kriegen, um uns zu behaupten. Vielleicht auch deswegen, weil tief in uns so eine Angst schlummert, wenn wir nicht selber für das sorgen, was wir meinen zu brauchen, dann können wir unter die Räder kommen. Dann werden wir vielleicht benachteiligt, bleiben auf der Strecke. Dieser Eigenwille, das eigene Wollen, das ist ja prinzipiell nicht schlecht. Gott hat es ja in uns reingelegt, dass wir wollen können. Und es ist auch wichtig, dass da, dass wir auch einen eigenen Willen entwickeln. Aber das kann auch dann ganz schön schlecht für uns selber werden und schwierig für andere, wenn unser Eigenwille eben mit dem Willen Gottes in Konflikt kommt. Denn das, was Gott von uns will, der Wille Gottes, das ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, sondern das ist das einzig Wahre. Das ist nämlich für uns und für andere immer das Beste, das, was Gott von uns will. Und dass wir Menschen oft ein Problem mit dem Willen Gottes haben, das zeigt eben, was da bei uns kaputt gegangen ist, dass da was geschädigt wurde durch den Sündenfall. Wenn Gott mir zum Beispiel sagt, Tobias, schau nicht attraktiven Frauen hinterher, dann möchte Gott mir nicht einen Spaß am Leben nehmen, sondern er möchte meine Ehe schützen. Und er möchte nicht nur meine Ehe schützen, sondern er möchte auch meine Ehefähigkeit schützen. Denn wenn ich immer in Gedanken oder mit Blicken irgendwo bei anderen Frauen bin, mich dahin vielleicht reinsehne, dann zerstört es meine Fähigkeit oder schadet meiner Fähigkeit, mich auf eine Frau einzulassen und immer mehr mit ihr eins zu werden, immer mehr mit ihr ein Fleisch zu werden. Oder wenn Gott nicht will, dass ich in schlechter Weise über andere denke und über andere rede, dann heißt es nicht, dass ich damit gutheißen soll, was Menschen Schräges oder Schlechtes machen oder sagen. Sondern wenn Gott mir sagt, ich soll nicht schlecht über andere denken und reden, dann will Gott mich davor bewahren, dass ich mich über andere stelle. Denn alles, was mir bei anderen an Schrägen oder Schlechtem auffällt, das schlummert doch irgendwo auch in mir. Es hatte nur vielleicht noch keine Gelegenheit, so richtig rauszukommen. Vielleicht zeigt es sich sogar schon, aber ich selber nehme es noch gar nicht wahr. Oder ich will es vielleicht auch gar nicht wahrhaben. Unser himmlischer Vater, was er will, das ist das Beste. Das ist das Beste für mich selber. Es ist das Beste für die anderen, mit denen ich zu tun habe. Es ist das Beste für seine gesamte Welt, für unser Miteinander, hier in seiner Schöpfung. Und es ist auch das Beste für unsere Beziehung zu ihm. Es ist halt nur das Problem, dass wir das oft nicht so checken oder dass wir es nicht checken wollen. Und wir tun uns mitunter schwer mit dem, was Gott von uns will. Wir tun uns schwer damit, auch das zu wollen, was Gott will. Im Römerbrief, im 7. und 8. Kapitel, da beschreibt Paulus, vor allen Dingen im 7. Kapitel, wie normal das eigentlich ist, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem Willen Gottes. Und es wird deutlich bei Paulus, das betrifft sogar Leute, die eigentlich auf Gott hören wollen und die Gott folgen wollen. Sogar die haben Schwierigkeiten, wirklich in der Freiheit Gottes das zu tun, was richtig ist, was dran ist, und stolpern über ihren unerlösten Eigenwillen. Paulus gebraucht da ein Wort im Römerbrief, das taucht an anderen Stellen des Neuen Testaments auf. Das ist so ein bisschen ein ungebräuchliches Wort heutzutage. Paulus nennt es Fleisch. Und damit meint Paulus unsere irdische, unsere gefallene, unsere menschliche Natur. Unsere menschliche Natur, die von der Sünde nicht nur gezeichnet ist, sondern auch bestimmt wird. Das ist letztlich dieser unerlöste Eigenwille, der nicht frei ist, das Wahre, das Richtige, den Willen Gottes zu tun. Ich möchte mit euch jetzt einige Verse anschauen aus Römer 8. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Jawohl, super. Da heißt es in Römer 8, Vers 7, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Also da macht Paulus deutlich, es gibt etwas in uns, das ist diese Gesinnung des Fleisches, die liegt im Widerstreit mit dem, was Gott möchte. Und es hat damit zu tun, dass wir eben in einer sündigen Welt als Sünder aufwachsen. Und unsere Probleme haben an der einen oder anderen Stelle oder auch an vielen Stellen mit dem, was Gott von uns möchte. Das letztlich, was im Gesetz Gottes ja, zum Ausdruck kommt. Und ich finde es sehr interessant, dass Paulus sagt, die Gesinnung des Fleisches, die kann auch nicht sich an dem orientieren, was Gott will. Das funktioniert nicht. Und sein Fazit ist dann in Vers 8, die, die im Fleisch sind, das heißt die vom Fleisch bestimmt werden, die sich in ihrer gefallenen und irdisch-menschlichen Natur sich von der bestimmen lassen, die können Gott nicht gefallen. Das ist schon eine herbe Aussage vom lieben Paulus. Aber er bringt da auf den Punkt, was eine Wahrheit über unserem Leben ist. Da steckt in uns Menschen drin, ganz tief drin in uns, ein Widerspruch gegenüber dem, was Gott will. Und es wird im Kapitel 7 deutlich, dass sogar diejenigen, die eigentlich auf Gott hören wollen, die ihm eigentlich folgen wollen, dass auch die Probleme haben mit dem Willen Gottes und seiner Umsetzung. Wenn man das so hört, ist es ja erstmal reichlich ernüchternd. Und wenn man es in der Tiefe erfasst, dass das eine Realität ist, dann kann das sogar hoffnungslos frustrierend sein. Aber Gott wäre nicht unser Gott, wenn er nicht für dieses Dilemma eine richtig gute Lösung hätte. Und die sehen wir in Römer 8, Vers 3. Da schreibt Paulus, das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Was wir hier sehen, ist, dass Paulus begriffen hat, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Nämlich als unser menschlicher Stellvertreter vor Gott. Mit dem, was alles in uns ist, was den Willen Gottes missachtet, was mit dem Willen Gottes Probleme hat, können wir Gott nicht gefallen. Das funktioniert nicht. Und zwar auch egal, wie stark wir uns bemühen, wie sehr wir uns anstrengen, wie heftig wir versuchen, alles gut zu machen, es bleibt immer noch, leider immer noch, zu viel übrig, was Gott einfach nicht gutheißen kann. Und deswegen hat Gott in Jesus, hat Gott sein eigenes Gerichtsurteil über unser sündiges Fleisch auf sich genommen. Und das ist das Geschenk Gottes, was Paulus dann in Römer 8, Vers 1 so auf den Punkt bringt. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus ist unser Stellvertreter geworden und er hat das Gerichtsurteil Gottes über unsere Sünde, über unser sündiges Fleisch, über alles das, was mit dem Willen Gottes Probleme hat, Jesus hat dafür das Gerichtsurteil getragen. Und wenn wir jetzt überlegen, was heißt das, was wir im Vaterunser bitten, dein Wille geschehe, dann heißt es, dass Gott sich wünscht, dass sein Wille ist, dass die Menschen erkennen, dass wir blicken, dass wir begreifen, wer Jesus für uns ist, was Gott uns mit Jesus geschenkt hat. Nämlich, dass durch Jesus keiner in seinen Sünden zugrunde gehen muss, sondern dass wir alle durch Jesus den Freispruch erhalten dürfen. Das ist das, was was Gott möchte, was Gottes Wille ist, was ihn dazu gebracht hat, vor 2000 Jahren mit Jesus hier in diese Welt zu kommen. Das, was Paulus da beschreibt, ist der göttliche Befreiungsschlag für uns Menschen mit all dem, was in uns Gottes Willen widerstrebt. Wir dürfen Gottes Kinder sein, obwohl wir es absolut nicht verdient haben. Und obwohl wir es uns auch absolut niemals verdienen können. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr vor Gott fürchten. Wir brauchen uns nicht mehr vor dem Richten Gottes fürchten. Wenn wir Jesus gehören, wenn wir in ihm sind, dann sind wir da geborgen in der Liebe Gottes. Wir brauchen Gott nichts beweisen. Wir brauchen nichts dafür leisten für seine Liebe. Wir brauchen nichts dafür leisten, dass er uns als kleine Kinder annimmt. Das hat Jesus alles für uns geleistet. Und in Vers 15 formuliert es Paulus dann so: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wir dürfen zu dem Gott des Himmels, des Universums, wir dürfen zu ihm Papa sagen. Das ist das, was Paulus begriffen hat, was er verstanden hat, was sein Leben umgekrempelt hat. Von einem, der bemüht war, alles richtig zu machen vor Gott und der grandios gescheitert ist und dann begriffen hat, Gott liebt mich, obwohl ich richtig Mist gebaut habe. Und nichts und niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Was Paulus da formuliert, das ist eine Liebesbeziehung zwischen unserem Gott und Schöpfer, mit dessen Willen wir immer wieder Probleme haben, und uns Menschen. Jetzt war ich einen Schritt zu weit mit der Folie. Wenn die Liebe eines Liebhabers wirklich beim Geliebten ankommt, wird der Geliebte dann derselbe bleiben? Wird er der Alte bleiben? Oder wird ihn diese Liebe, mit der er geliebt wird, verändern? Dein Wille geschehe. Gott möchte uns verändern. Er möchte, wenn wir im Vater unser bitten, dein Wille geschehe, dass wir uns öffnen dafür, dass seine Liebe uns verändert und dass wir immer mehr wollen, was Gott will. Dass wir immer mehr dahin finden wollen, zu begreifen, was ist Gott wichtig, und dass das auch immer mehr unser eigenes Wollen wird. Und das hat Paulus formuliert in Römer 8, in Vers 14. Denn so viele, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Töchter und Söhne Gottes. Das sind nicht die, die ihr Leben einmal an Jesus übergeben haben und dann sagen, okay Gott, aber eigentlich ist mir egal, was du von mir willst. Was Paulus hier sagt, sind die durch den Geist Gottes sich leiten lassen. Das sind die wahren Söhne und Töchter Gottes. Denn da ist die Beziehung zu ihrem Vater im Himmel aktiv. Das ist nicht nur was Formales, so ein Label, der dann irgendwie so über dem eigenen Leben steht, so ein Taufschein hier, ich kann vorweisen, ich habe mich ja vielleicht als Kind taufen lassen habe mich nicht taufen lassen, haben die Eltern dafür gesorgt, oder ich habe mich gläubig taufen lassen. Alles spielt für die Kindschaft letztlich nicht die Rolle, sondern dass wir das Leben, was Jesus ermöglicht hat, nämlich dass wir Kinder des lebendigen Vaters im Himmel sind. Und das heißt, dass wir uns von ihm leiten lassen, dass wir auf ihn hören, dass er was bewirken darf in unserem Leben. Und es bedeutet auch, dass wir mit der Hilfe Gottes den Kampf gegen alle fleischlichen Impulse in uns, wo unser alter Mensch, unser altes Ich, unser in dieser Welt gefangener Eigenwille, wo der sich bemerkbar macht, dass wir da mit Hilfe des Geistes Gottes den Kampf aufnehmen. Und in Vers 12 und 13 formuliert Paulus es so: So sind wir nun, Schwestern und Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Es geht darum, dass wir das, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat, ernst nehmen. Es geht nicht darum, uns den Himmel zu verdienen, das können wir nicht. Das ist uns durch Jesus geschenkt, das hat Jesus für uns geleistet. Er hat uns mit Gott versöhnt. Aber es geht darum, ob wir dann auch entsprechend leben. Entsprechend dem, was Gott uns geschenkt hat, wofür Jesus gestorben ist. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt für euch anhört. Dieses durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, das, was das Fleisch will, was das dann bewirkt in unserem Leben. Ob euch das so unfassbar groß vorkommt, dass ihr denkt, das schaffe ich doch nie. Es ist was Gewaltiges, worum es dabei geht. Aber es beginnt auch schon im Kleinen. Und im Kleinen ist sogar manchmal das Entscheidende drin, damit das Große überhaupt klappen kann. Ich habe da gestern was Spannendes erlebt mit unserem Gott. War ich unterwegs in den Hemsbacher Weinbergen und bin dann so den Berg da durch die Weinberge so runtergekommen. Und dann war ich in so einem tief ausgeschnittenen Hohlweg unterwegs und da stand dann vor mir ein Auto und es hat diesen Hohlweg so richtig schön zugeparkt. Also links war gar kein Vorbeikommen und rechts, da konnte ich eigentlich auch nicht vorbeigehen, sondern ich musste vorbei irgendwie mich so abstützen an der Seite, an der Böschung des Hohlwegs, um dann nicht am Spiegel des Autos hängen zu bleiben und dann so schräg irgendwie rechts an dem Auto vorbeigehen. Und ich war nicht begeistert darüber, dass das Auto da einfach so gedankenlos geparkt war, dass da die Leute nicht im Blick hatten, da könnte ja jemand kommen. Und dann habe ich mich so am Auto vorbeigequetscht und dann habe ich eigentlich so erwartet von den Leuten, die da waren, so irgendwie so ein bisschen ein Zeichen des tut uns leid, sorry oder irgendwie, weil ich habe mich da echt durchquälen müssen, hat mir sogar an der Hand an zwei Stellen ein bisschen aufgeratzt und dann geblutet. Und in mir war so dieses, ich würde jetzt gerne mitkriegen, dass ihnen das so ein bisschen zumindest leid tut, ja. Und statt, dass ich da jetzt irgendwie einen Sorry gehört habe, höre ich von jemandem so ganz fröhlich zugerufen, oh, warst du beim Friseur? Ich hab irgendwie die Welt nicht verstanden. Ich kannte denjenigen überhaupt nicht, der mich da angesprochen hat. Und drolligerweise hatte ich tatsächlich gerade vorm Joggen meine Haare geschnitten, ja. Und er kannte mich nicht und trotzdem spricht er mich drauf an, war ich beim Friseur? Irgendwie war ich voll durcheinander und eigentlich hätte ich gern sagen wollen, ihr habt euer Auto da ziemlich blöd geparkt, ja? Aber ich war dann so perplex durch das, dass er mich anquatscht, so, oh, war ich beim Friseur? Ich wollte dann auch nicht jetzt groß noch Zeit verlieren, weil ich meine Runde, das ist immer die gleiche Runde, da nehme ich die Zeit, damit ich weiß, wie so es mit meiner Fitness steht. Und dann war ich schon wieder an ihm vorbei. Und es war so eine ganz komische Mischung, als ich dann aus der Situation wieder raus war, war so eine ganz komische Mischung in mir, das war so Ärger über diese Rücksichtslosigkeit, Gedankenlosigkeit, Unsensibilität da hier mitzukriegen, was das mit mir gemacht hat, dass sie ihr Auto da so abgestellt hatten. Also es war Ärger da, dann war diese Verwunderung da über die kuriose Verwechslung, also dass jemand, der mich nicht kennt, Wahrheit über mich ausspricht, was ich morgens gemacht habe, nämlich meine Haare gekürzt. Und dann war auch noch was anderes dabei, das habe ich dann auch in mir festgestellt. Da war irgendwie eine freundschaftliche Zuwendung gewesen. Der hatte mich ja für einen Freund gehalten, der Typ. Ja? Und so, oh, war ich beim Friseur. Und irgendwie hat dieses Freundschaftliche, was da in diesem Zuruf auch war, dieses Wiedererkennen, das hat auch was mit mir gemacht, aber was Positives. Und dann war plötzlich beim Weiterjoggen so dieser Gedanke in mir, wegen dieser Frage, woher wusste der das, dachte ich, vielleicht hat Jesus ihn da irgendwie so drauf gebracht, mir diese Frage zu stellen. Und irgendwie ist es plötzlich so, dieser Gedanke, habe ich gemerkt, der fühlt sich total gut an. Den habe ich dann richtig willkommen geheißen. Ey, Jesus hat mich gegrüßt in dem. Der eben noch mein Feind war, weil er sein Auto dahingestellt hat und sich nicht entschuldigt hat, es nicht gesehen hat, was er mir da angetan hat. Ja, plötzlich... Ja, hat Jesus mir was angeboten, wo ich das loslassen konnte, wo ich sagen konnte, okay, ich will jetzt dann nicht irgendwie den Ärger in mir gären lassen oder ihn weiter runterdrücken, unterdrücken, runterschlucken oder sowas, sondern ich habe plötzlich Jesus da gesehen in der ganzen Szenerie und habe gemerkt, Jesus ist mir begegnet und das war so kostbar und wertvoll, das hat mich immer mehr erfüllt. Es war plötzlich wie ein Geschenk Gottes. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich kam in so eine Großzügigkeit rein, die ich gar nicht so von mir kenne, weil ich neige schon dann dazu, mich über gewisse Sachen zu ärgern, sondern wirklich dann zu sagen, ey, und ich vergeb's dir, ich trage es dir nicht nach. Und es war auch jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt bei euch, in mir steckt es immer wieder so ein blödes Liebkind sein müssen. So, man darf seinen Ärger nicht rauslassen und deswegen muss man halt irgendwie jetzt dann so tun, als wäre nichts. Denn dieses Liebkind sein müssen, das ist auch kein freier Wille, sondern das ist auch ein Eigenwille, ein Unerlöster, in dem man gefangen ist. Nämlich, dass man dann halt eben Liebkind sein muss, damit die Leute ja zufrieden sind mit einem. Und das war irgendwie alles dann gestern da beim Weiterjoggen plötzlich wirklich hat sich aufgelöst und ich habe gedacht, wow, was ist das, Jesus, was passiert hier? Und ich habe dann wirklich auch so gemerkt, so ich könnte mir auch durchaus vorstellen, beim nächsten Mal auch jemandem dann auch zu sagen, vielleicht das ist aber ziemlich rücksichtslos, so das Auto da hinzustellen oder gedankenlos, wenn da jetzt jemand anders kommt oder sowas. Weil manchmal brauchen es ja auch Leute, dass sie auf ihre Fehler hingewiesen werden, weil die gar nicht checken, was ihr Verhalten mit anderen macht. Und das habe ich dann auch beim Reflektieren, so diese Freiheit in mir gemerkt. Aber ich habe es nicht machen müssen. Das war von dem Heiligen Geist anders geführt. Und von daher hat das alles gepasst. Und ich war super glücklich und dankbar, wie das alles gelaufen ist, habe mich dann an meinen kleinen Wündchen da gefreut, habe gedacht, ach, das ist doch lächerlich, was das so ein bisschen geblutet hat. Und am Anfang habe ich da das ganz hoch gekocht und dann war das ganz, ganz schlimm für mich. Das ist das, was Gott letztlich mit uns machen möchte. Er möchte durch seinen Geist uns erfüllen und uns echt in die Freiheit führen, die Freiheit, ja, des Wollens und Handelns, das zu tun, was richtig ist, das zu erkennen, was dran ist. Und das möchte Gott von innen raus bei uns bewirken, indem er mit seinem Geist uns erfüllt, in uns lebt. Und es möchte auch bewirken in Situationen, die Gott schafft oder die er lenkt, damit letztlich dann Gottes guter Wille in dieser Welt geschehen kann. Und es war so witzig, dann, als ich beim Duschen war, und nochmal über alles so nachgedacht habe, singt plötzlich das Lied in mir, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann war ich auch glücklich und dankbar, solche Lieder zu kennen und die, dass Gott mit seinem Geist die so dann plötzlich rausholt. Und dann war das eine wunderbare Sache. Und aus dem bösen Zuparker, der mich so freundschaftlich gegrüßt hat, ist dann was entstanden, was immer noch wohlig mich erfüllt hat, als ich geduscht habe und darüber hinaus. Es ist nicht immer so angenehm in den Konflikten und Schwierigkeiten dieser Welt. Aber durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist will Gott uns, seine Kinder, von innen her immer mehr verändern, damit alles das, was in dieser Welt wirklich schlimm und schrecklich ist, dass das uns immer weniger zu schaffen machen muss. Weil Gott uns immer mehr erfüllt und immer stärker und immer größer in uns wird. Und uns letztlich zu Dingen fähig macht, dass wir über uns selber hinauswachsen können, was wir gar nicht für möglich halten. Dein Wille geschehe. Ich wünsche uns, dass wir uns darauf einlassen können. Und ich möchte jetzt noch ein Bibelwort bringen aus dem Römerbrief Kapitel 8. Ich habe jetzt mal die Verse 14 und 12 und 13 nach oben geschoben, damit der Vers 17 jetzt unten noch Platz hat. Der kommt jetzt. Und ich lese ihn uns vor. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das Leiden gehört in dieser Welt zum Leben dazu. Seit dem Sündenfall ist es so. Und das ist im Willen Gottes. Das Leiden gehört noch mit dazu. Aber Gott hat uns im Leiden und im Sterben über Jesus nicht allein gelassen, sondern hat sie an unsere Seite gestellt. Das hat er uns vor Augen gemalt vor 2000 Jahren. Das können wir in der Bibel nachlesen. Gott hat sich im Leiden und im Sterben über Jesus an unsere Seite gestellt, damit das Leiden und das Sterben für uns leichter zu tragen ist. Auch das Leiden und Sterben, was der Kampf gegen das Fleisch mit sich bringt. Denn manches in uns muss sterben, nämlich alles, was dem Willen Gottes widersteht. Aber wenn wir unser Leben für Jesus öffnen und wenn wir seinem Geist in unserem Leben Raum geben und uns von ihm leiten lassen, dann geschieht Gottes Wille. Dann erfüllt sich diese Bitte vom Vater unser: Dein Wille geschehe. Und dann passiert es nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Und zumindest an der Stelle, wo wir auf Gott hören und ihm Raum geben. Gott möchte uns und die Welt verändern. Darum geht es im Vater unser. Darum geht es Gott. Dazu will er uns segnen. Amen.